Hi zusammen, hier ist Marvel vom Oak Island und Vision Air Studio Team. Ihr kennt mich aus dem Forum. Wir sind hier auf der Messe, präsentieren Oak Island und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Adventure Treff Podcast.
Woo!
Perfekt.
Adventure Treff,
der Podcast.
Ihr hört den Adventure Treff Podcast von der Gamescom in Köln.
Willkommen zum zweiten Gamescom-Tag, der Donnerstag. Und weißt du, was Donnerstag für ein Tag ist, Jan?
Nee.
Der Donnerstag ist Oma-Tag. Da besuchen wir unsere Oma im Altersheim.
Oder im Krankenhaus. Sollen wir erst sagen, wer alles hier ist?
Die Oma und?
Die Oma ist gar nicht hier.
Die Oma ist nicht hier.
Aber nee, außer du hast mir was nicht gesagt.
Wie die Oma zum Beispiel, die dir vielleicht bestimmte Sachen nicht gesagt hat. Ja. Aber erstmal sagen wir,
der Basti ist hier
und der Jan.
Und dann reden wir jetzt aber mal über meine Oma.
Genau, über deine Oma. Wie alt ist denn deine Oma?
88.
88 Jahre. Und ich glaube, ich habe sie auf der Messe gesehen.
Ja.
Das beste Messe-Babe ist tatsächlich, vermutlich, 88.
Ja, das Spiel heißt Meine Oma in Klammern 88. Und an dem Stand war tatsächlich eine ältere Dame, die da war, und die hatte Krankenhauskluft an und war mit so einer Kanüle an einen Topf,
ja,
gebunden.
Genau.
Den
und sie ist damit so rumgelaufen.
Ja.
Bestes Messe-Web aller Zeiten, sag ich mal.
Würde ich auch so sagen.
Ja, also wirklich hervorragend. Und sah genauso aus wie die Oma in Meine Oma 88 oder auf Englisch Grandma 88. Und da geht es eben darum, dass man seine Oma im Krankenhaus besucht, aber dann irgendwann feststellt, dass das, was sie einem so erzählt, die Geschichten, die sie einem so erzählt, dass die irgendwie nicht so richtig Sinn machen und dass da irgendwas nicht ganz stimmen kann. Und deswegen taucht man, ein Thema, das wir jetzt schon ein paar Mal hatten irgendwie auf der Gamescom, in die Gedankenwelt der Oma ein und besucht ihre Jugend im Prinzip oder ihre Erinnerungen. Und ich glaube, Jan, du hast da ein bisschen reingespielt und bist durch ihre Gedanken gewandert.
Genau, also die Rahmenhandlung, man besucht sie im Krankenhaus, weil sie gestürzt ist oder sie hat einen Unfall, ist nicht ganz klar. Und dann fragt man eben seine Oma, wie war das damals so, als du, hier ist ein Foto in deinem Portemonnaie mit deiner Freundin, wer war das denn, was hast du denn mit der so gemacht? Und dann gibt es diese Szene, wo man da auf so einem Spielplatz ist oder im Hinterhof, wo so eine Schaukel steht, und die Oma, ganz jung jetzt, mit ihrer Freundin spielen da in dem Spielplatz. Und man hilft ihr so ein bisschen. Und dann gibt es da im Sandkasten liegt so ein bisschen Katzenkacke, und dann räumt man die weg. Und dann verliert man aber so ein Herz, man hat so drei Herzen oben. Und man nimmt die Katzenkacke und dann verliert man so ein Herz. Und dann sagt die Oma, das fasst man noch nicht mit der Hand an, das kann man doch so gar nicht machen. Und dann bringt man eben die Katzenkacke weg, und wenn man halt immer was falsch macht, dann verliert man eines dieser Herzen, das eben jetzt keine Lebensenergie ist, aber quasi die Beziehung zur Oma widerspiegelt.
Also wie gut man sich quasi hineinversetzt in sie und in ihre Situation.
Ja, genau. Und wenn man eben alle Herzen verliert, ich nehme an, das ist mir nicht passiert, aber dann wacht man wahrscheinlich wieder auf aus dieser Erzählung und muss es einfach nochmal probieren. Aber das sind dann immer so kleine klassische Adventure-Sequenzen eben, wo man eben verschiedene Sachen machen kann. Aber manche Sachen sind eben auch negativ in diesem Sinne.
Es hat so ein bisschen so auch so einen isometrischen Look mal so wieder, also ein bisschen so ein schräg von oben Look. Ist ein bisschen cartoonig, pixelig, aber auch in so einem ganz speziellen Stil. Ich glaube, die Personen haben keine Münder, die Augen kann man sehen. Es gibt auch Porträts, habe ich gesehen. Aber es ist halt auch, eigentlich so, mich hat es auch wieder so ein bisschen erinnert, eben wie zum Beispiel an das Babylon-Berlin-Spiel, halt in einem ganz anderen Stil, aber so von der Art her so wieder ein bisschen ähnlich. Es ist jetzt nicht das fotorealistische Adventure, sondern eben ein, ja, metaphysisches Adventure eigentlich so ein bisschen.
Genau, es ist handgezeichnetes Point-and-Click vom Stil her. Und die Locations, man sieht eben immer erstmal nur so einen kleinen Teil davon. Und wenn man dann was interagiert, dann öffnet sich so ein anderer Teil der Location und die wird so ein bisschen größer. Und dann spricht man mit einem und plötzlich sieht man die Schaukel mit der Freundin drauf. Und so werden die Locations nach und nach quasi freigeschaltet und werden größer.
Man kann sich schon denken, dass vielleicht auch am Titel, wenn jemand so mal schon genau hingeschaut hat, dass es am Ende vermutlich auch ein bisschen über Traumata-Aufarbeitung geht, also Geschichtstraumata-Aufarbeitung. Der Entwickler hat dann zu mir auch gesagt, dass auch so das Thema, was sie so ein bisschen interessiert, so, er hat es genannt, transfernationale Traumaweitergabe oder transgenerationale Traumaweitergabe, also dass man sich damit irgendwie so ein bisschen beschäftigt. Ist auch gefördert worden, glaube ich, von, ich glaube, Alfred Landecker Stiftung, habe ich mir notiert. Ich hoffe, ich habe den richtigen Namen notiert. Also es ist auch ein bisschen ein politisches Spiel, aber primär eigentlich ein psychologisches Spiel und auch ein bisschen so ein gesellschaftskritisches Spiel eigentlich so ein bisschen. Wo man aber jetzt eigentlich schon wirklich auch so einen Fall aufdecken kann. Man steuert es direkt. Es gibt keine Point-and-Click-Steuerung, wenn ich mich richtig erinnere, damit es auch konsolenkompatibel bleibt. Ich fand das eigentlich ganz, ganz spannend, weil es klingt nach so einem ganz merkwürdigen Pitch irgendwie so. Besuchst deine Oma und hörst die Geschichten an, die sie da dir im Krankenhaus erzählt. Aber diese Idee dahinter, das dann irgendwie so zu verarbeiten und quasi auch irgendwie da eine Art Fall- und Detektivspiel draus zu machen, finde ich gar nicht so uninteressant.
Ich fand die Idee auch sehr gut. Ist kein einfaches Thema, kein leichtes Thema, aber eben relativ leichtherzig. Ist jetzt nicht alles dunkel und düster. Und
nett animiert, was ich gesehen habe.
Ne? Nett animiert, also farbenfroh.
Wenn die dann schaukelt, dann ist das wirklich so mit wirklich Wumms, schaukelt die da vor sich hin und das ist alles irgendwie total, total niedlich, aber man merkt halt auch irgendwie, aber irgendwas schlummert da auch die ganze Zeit.
Ja, und da werden sich wahrscheinlich viele Leute auch irgendwie wiederfinden in diesem Thema der Weitergabe von Geschichten von den Großeltern auf die Kinder.
Godot als Engine wurde übrigens benutzt, weiß ich noch.
Oh, Godot.
Genau, ist ein Godot-Spiel.
Das,
genau. Entwickler kommt aus Sachsen, Rot X Blau, glaube ich, heißt er. So ein kleines Team und ich glaube, ich gucke gerade kurz, aber ich glaube, sie wollen es relativ bald veröffentlichen. Ich habe es mir leider nicht genau aufgeschrieben. Was ich aber aufgeschrieben habe, ist, ja, doch hier, Release Ende des Jahres, richtig. Also sage ich schon dieses Jahr, eigentlich soll das schon rauskommen. Und sie haben uns noch gesagt, es gibt eine Steam-Demo, die ist allerdings nicht public sichtbar. Kann man aber spielen, wenn man bei denen im Discord, also im Discord des Entwicklers, Rot X Blau, Blau X Rot, ihr werdet es finden, da im Discord mal nachfragt, dann kann man auch mal in die Demo reingucken. Und aktuell Englisch-Deutsch verfügbar.
Meine Oma 88 heißt es.
Mhm. Ja, und vom Krankenhaus sind wir direkt in den See gestochen.
Auf ein etwas weniger schwerwiegendes Thema. Schnitzeljagd über die ganze Welt. Und ein Spiel, das vor über 10 Jahren einen erfolgreichen Kickstarter hatte. Das ist The Mystery of Oak Island. Thomas vergleicht es mit National Treasure. Ist natürlich auch viel mit, oder Vermächtnis der Tempelritter heißt es in Deutsch. Mhm. Ist natürlich auch viel Indiana Jones mit drin, also diese Inspiration, großes Abenteuer über die Welt, Schnitzeljagd, Geheimnisse auflösen. Und da hat er ziemlich lange dran gearbeitet, ist ja auch die Firma, die Visionaire, die Engine macht. Aber das Spiel ist jetzt endlich auf der Zielgeraden, wird auf der Gamescom ausgestellt. Ich glaube nur im Business-Bereich, im öffentlichen Bereich glaube ich nicht. Aber es ist schön zu sehen, dass die nicht aufgegeben haben, dass sie endlich fertig werden. Und ich würde sagen, von dem, was wir gesehen haben, es sieht richtig gut aus.
Ja, absolut. Also es sah ja immer schon irgendwie gut aus, aber jetzt kommt das wirklich alles irgendwie zusammen. Und wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass es so ein bisschen erinnert an so diese Spiele der mit 2000er, wo mit relativ großen Budgets eigentlich da mal auch Adventures gemacht worden sind.
Ja, quasi die AAA-Adventures der mit 2000er.
Ja, so ein bisschen. Also 2,5D, sehr hübsche Hintergrundgrafiken mit vielen Details, schön gerendert. Darauf eben die Charaktere, aber eben auch, wenn mal was passiert, einfach auch mal eine Cutscene. Und ich meine, dass Thomas irgendwas gesagt hat von, wenn ich sage, 40 Cutscenes oder 60 oder so.
Sowas, ja.
Also völlig geisteskrank. Heute macht man ein Intro und ein Extro und der Rest wird irgendwie mit nur was mit Texttafeln und einer stilistischen Grafik mal gemacht. Und hier haben die sich halt gesagt, nee, wir machen das oldschool. Naja gut, das Spiel ist auch 10 Jahre schon in Entwicklung, aber es ist halt genau so.
Ja, stilistisch und spielerisch hat es mich erinnert an Titel wie damals The Moment of Silence,
ja.
Der geheimagte Tunguska, Black Mirror, ja. So diese vorgerenderten Sachen.
Und spielt sich auch genauso.
Spielt sich so, viele Rätsel, viele Inventargegenstände. Und was mir auch aufgefallen ist, unglaublich viel animiert. Also wir waren auf einem Schiff. Und das wippt ständig hin und her. Der Horizont auf jedem Screen sieht man den hoch und runter. Teilweise große Teile vom Meer, die da richtig hübsch animiert zu sehen sind.
Ja, also auch ein Titel, der, glaube ich, auch eine bestimmte Anhängerschaft durchaus ansprechen kann. Weil viele der Sachen, die wir gesehen haben, sind dann doch irgendwie in einer gewissen Weise sehr ähnlich gewesen und mir fällt jetzt aktuell kein anderer Titel ein auf der Gamescom, der jetzt genau in diese eine Schiene fällt. Also dieses in Anführungszeichen AAA Adventure-Konzept, das einfach niemand mehr macht, weil das so aufwendig ist und die machen das halt.
2,5D-Point-and-Click.
2,5D-Point-and-Click, pre-rendered mit Cutscenes, filmmäßig erzählt, volle Sprachausgabe, Englisch ist komplett. Ich glaube, noch nicht komplett im Kasten, aber ein Großteil zumindest war schon hörbar. Sprecher sind gut, es gibt einen schönen Soundtrack dazu. Das wirkt alles relativ rund.
Ja, ich glaube, die englische Sprachausgabe ist großteils fertig. Die deutsche, da hakt es im Moment ein bisschen, weil der Sprecher, glaube ich, verstorben ist vor ein paar Jahren. Und da müssen wir einen neuen finden. Deswegen, das ist gerade so eines der Probleme, das sie lösen müssen.
Genau, aber schön, dass es weitergeht und ich weiß nicht genau, ob wir über Release gesprochen haben, aber ich denke, es ist jetzt wirklich was am Horizont, dass man dieses Spiel bald irgendwann spielen kann.
Ja, einen Termin gibt es nicht. Ehrlich gesagt würde ich nicht dieses Jahr damit rechnen, aber was er gesagt hat, im Oktober, das Steam Next Fest, da soll eine Demo rauskommen.
Genau, ja. Schön zu sehen und ganz gespannt.
Ja.
Gut gemacht,
liebes Team. Ja, das wär schon sehr bitter, wenn es
das
nicht geschafft hätte.
Das sieht jetzt nicht so aus. Man kann sagen, die Rätsel sind sehr typisch. Es gibt Dialogrätsel, Inventarrätsel. Ist jetzt ganz klassisches Point-and-Click.
Ja, all die Arten von Rätseln, wo der Basti gar nicht so gut ist. Deswegen muss ihm da so ein bisschen geholfen werden.
Ja, ich wusste nicht, dass man ein Papier, das man nicht genau lesen kann, weil es so klein geschrieben ist.
Keine Spoiler für die Rätsel.
Ich spoilere das nicht. Ich habe aber nachher verstanden, warum das, was ich dachte, nicht ging, weil das, was ich benutzen wollte, war kaputt. Was man rausfinden könnte, wenn man das angeschaut hätte.
Ja.
Aber Thomas wollte mir so viel zeigen, deswegen hat er gesagt, ich soll das nicht anklicken,
Basti ist nicht so gut.
Nee, Adventures sind nicht so meins.
Der spielt mehr so Shooter.
Ja, hervorragend. Autorennspiele.
Ja, Autobahnraser oder Autobahnpolizeisimulator 4 ist, glaube ich, auch angekündigt worden.
Ey, mega.
Da freut der Basti sich
drauf. Ja. Sehr gut, ja. Ebenfalls haben wir es überlebt. Das Spiel hat überlebt. Das ist das Wichtigste. Und etwas weiter, was es auch überlebt hat, überraschenderweise, ist Deponia.
Ja, Dedelic. Es gibt sie noch.
Und die auch.
Die haben auch überlebt.
Ja. Denen geht es gar nicht so schlecht. Wir haben Kaffee bekommen.
Wir haben Kaffee bekommen diesmal und sie machen wieder Adventures.
Wovon Surviving Deponia keines ist.
Genau. Deponia kriegt ja quasi einen neuen Teil oder
ein Spin-off?
Spin-off ist ein gutes Wort, glaube ich. Surviving Deponia. Leider kein Adventure, auch nicht im weitesten Sinne. Es gibt eine Story, es gibt Zwischensequenzen, die stilistisch so ein bisschen aussehen wie die Adventures von Deponia. Aber das Gameplay an sich ist komplett anders.
So ist es. Leute, die halt Deponia-Fans sind und offen sind für einen Genre-Switch, können sich das natürlich angucken.
Ja.
Ich bin sehr gespannt, wie viele Fans man da konvertieren kann auf das andere. Weil es sieht ja ganz nett aus und sieht gut aus, aber
ja.
Ist es das, was die Deponia-Fans suchen? We don't know. Aber vielleicht gibt es ja auch viele andere Leute, die dann erstmal anfangen, Deponia zu spielen. Vielleicht
gibt es dann viele neue Deponia-Fans.
So ist es. Also mal gucken. Aber so kann man sagen, klassisches Adventure ist es jetzt nicht.
Ich würde kurz sagen, ist eine Art von Survival-Spiel. Ich glaube, es gibt so einen Teil des Spiels, ist mehr so eine Art Twin-Stick-Shooter. Von oben gesehen, 2D. Und dann gibt es noch Base-Building-Aspekte und so Geschichten. Kein Adventure.
Aber damit niemand jetzt Dedelic schimpft, was soll denn das? Wie könnte denn ein Deponia machen, das kein klassisches Adventure ist? Machen sie das vermutlich gerade klassischste Adventure überhaupt, nicht selber, aber sie lassen es machen oder sie unterstützen einen Entwickler. Three-Headed Monkey Studio? Three-Headed Studio?
Ich glaube, Three-Headed Monkey Studio.
Three-Headed Monkey Studio. Sorry, ich vergesse immer den Namen. Die viele von euch auch schon kennen, zum Beispiel von Adventure Ref Party, wo sie, glaube ich, zum allerersten Mal den Titel angekündigt haben. Oder zumindest gesagt, dass sie daran arbeiten. Und da haben sie ja letztes Jahr schon eine Demo dabei gehabt auf der Gamescom. Da haben wir schon ein bisschen drüber berichtet und haben mit Dedelic halt einen Publisher gefunden, der die da unterstützt. Und wir konnten noch ein bisschen mehr sehen vom Spiel, das jetzt auch auf der Zielgeraden ist.
Ja, das Spiel ist Ghost Haunting. Und die Demo, die wir letztes Jahr gesehen haben, war dann auch die Demo, die wir auf der Adventure X gesehen haben. Und seitdem hat man auch insgesamt nicht viel Neues gesehen. Von daher war ich sehr froh, dass man endlich mehr sehen konnte vom Spiel. Wir haben also nicht selber gespielt, aber ich glaube, im Publikumsbereich läuft das auf 3 Computern, auch mit der erweiterten Demo. Wir haben einen Film gesehen, wo das eben jemand vorspielt und da waren jede Menge neue Locations dabei. Und ich finde, die sehen alles genauso gut aus, wie die Demo auch schon aussah. Hervorragende Pixel-Art-Optik, klassische 320x200 LucasArts-artige Auflösung.
Die es vermutlich nicht ist, aber die für uns so aussieht.
Genau, die haben so ein bisschen gesagt, sieht alles so aus wie in den 90ern. Ich finde,
sieht so aus wie in unserem Kopf.
Es sieht so aus, wie die 90er in unserem Kopf aussehen, ja.
Ja, auch die Charaktere und so weiter. Ich habe mir aufgeschrieben, 45 an der Zahl gibt es so rum. Und die alle so ein bisschen überspitzt dargestellt sind. Und wenn sie dann reden, irgendwie manchmal irgendwie eine ganz witzige Art und Weise haben, wie sie reden. Aber halt irgendwie genauso wie das, was man sonst so von, was weiß ich, Day of the Tackle oder sowas kennt. So genau diesen schönen, bisschen übertreten Look. Das haben die hervorragend eingefangen. Aber es sieht nicht nur gut aus, es klingt auch toll. Wir haben zumindest die englische Sprachausgabe heute schon mal etwas ausführlicher gehört. Und die ist ganz fantastisch, finde ich. Sprecher hervorragend gecastet. Die Deutsche haben wir ja, glaube ich, letztes Mal auch schon so gehört ein bisschen. Das war ja auch fantastisch. Also ich habe das Gefühl, dass die wirklich genau den Finger sozusagen, am Puls der Zeit kann man ja nicht sagen, aber den Finger am Puls des Adventure-Genres haben. Und ich glaube, das wird ganz hervorragender Titel.
Ja, man kann kurz sagen, worum es geht. Wer es nicht weiß, man spielt dieses Mädchen Gigi, die wird hauptsächlich von ihren Großeltern in so einem Schloss aufgezogen, das jetzt in der Eifel ist. Ich glaube, eine Demo war das noch nicht, soweit ich das mich erinnere.
Mir war das auch neu, ja.
Wir sind also in der Eifel in einem Schloss. Die Großmutter ist vor einiger Zeit verstorben und niemand hat wirklich mit Gigi darüber geredet, was das eigentlich so bedeutet. Was sie aber findet, ist dieser sprechende Kürbis, der so ein Dämon ist, aber ein freundlicher Dämon, und der wird ihr Sidekick. Und der erklärt ihr, dass also der Opa gar nicht in der Versicherung arbeitet, sondern eigentlich Geisterjäger ist und mit diesen Geistern Kontakt aufnimmt. Und dann beschließen die beiden, der Kürbis und Gigi, dass man das jetzt andersrum machen kann und einfach in die Geisterwelt geht und die Oma wiederfindet. Weil die Gigi hat die Oma ganz lieb und möchte sie wiedersehen. Und von da beginnt halt das Abenteuer von Gigi und dem Kürbis. Wir haben einen neuen Charakter gesehen, den Potlin. Den fand ich ganz knuffig. Der Potlin, das ist ein Goblin, der lebt in einem Klo. Deswegen heißt er Potlin. Ja, was wir gesehen haben, super viele schöne Ideen, super animiert, hervorragende Pixel-Optik, wer klassische Point-and-Click-Adventures gerne mag, der kann da kaum falsch liegen.
Klassische Lucasfilm, LucasArts, Hommage. Übrigens auch mit, sehe ich hier gerade noch in meinen Notizen, Hint-System, das man flexibel konfigurieren kann. Wo es also verschiedene Möglichkeiten gibt, wo man eine Hilfe will und wo nicht. Das Spiel ist generell wohl recht gut konfigurierbar. Also man kann es auch genauso sich einstellen, wie man das gerne hätte. Und es soll für PC und Konsolen erscheinen. Ich habe mir aufgeschrieben, PC, Mac, PlayStation, Xbox ist alles geplant. Und ich meine sogar zeitgleicher Release dafür.
Da kann ich auch auf der Konsole spielen.
So ist es. 60.000 Wörter habe ich hier noch aufgeschrieben. Also es ist einiges zu erleben im Spiel. Und dabei trotzdem aber auf keinen Fall langweilig. Jeder Satz, habe ich immer das Gefühl, ist witzig geschrieben und macht Spaß, es anzuschauen. Und sie haben noch gesagt, dass sie natürlich auch hoffen, dass man das Spiel mit der Familie spielen kann. Also dass sie eigentlich, also kann man sicher. Sie hoffen, dass sie eine 6er Freigabe kriegen, maximal bis eine 12er. Aber sie sehen das eigentlich als ein Spiel, das der Adventure-Papa wunderbar mit seinen Kindern spielen kann, um zu zeigen, wie richtig gute Spiele aussehen.
Mhm. Ja, Alter.
Ja, wir werden nicht jünger, Jan.
Ja, ja. Alter.
Ja. Alter. Aber richtig alt, weißt du, wer das ist?
Wer?
Das bin ich.
Ah, du?
Ja,
ganz schönes Ego hast du.
Ego, ja, ich hab ein Ego, das glaubst du gar nicht. Du Alter, ich hab so ein Ego.
Ja.
Ja, alter Ego.
Ja, war das
mehrere Spiele, die so heißen übrigens, aber das ist jetzt wieder ein neues.
War das nächste Spiel, was wir dann gesehen haben.
Bei den Tschechen haben wir zufällig entdeckt. Wieder eine Sache, die psychologisches Horror-Adventure mäßig ist, also etwas, was man vom Thema her schon ein paar Mal gesehen haben. Wir können gleich darüber sprechen, was es inhaltlich geht, aber zumindest vom Look ist es anders als das, was wir bisher sonst so gesehen haben, weil die wirklich auf Fotorealismus setzen und sich selber so ein bisschen mit Quantic Dream vergleichen, kommen so ein bisschen aus dem AAA-Bereich und haben so ein bisschen was gezeigt vom Spiel und auch so ein bisschen Trailer gezeigt mit ja, fotorealistischen Charakteren und fotorealistischen Cutscenes.
Weißt du, wo ich mal Lust drauf hätte?
Wo denn?
Auf so ein Spiel, wo man quasi in die Gedankenwelt von jemandem hinein...
Ja, und dann haben sie sich gesagt, das wäre doch das Thema, was wir mit unseren tollen Fähigkeiten machen könnten.
Ja.
Wir könnten mal in die Gedankenwelt von Leuten eintauchen.
Ach.
Und dann mal ein bisschen rumwandern.
Ja.
Ja. Aber fotorealistisch. Nicht im Pixelstil.
Ja, man muss sagen, es sieht schon deutlich anders aus als meine Oma.
Es sieht anders aus als meine Oma oder Mokka Efti oder die vielen anderen Titel, die wir noch hatten, wo man das getan hat.
An Me
zum Beispiel, es gibt noch ein paar weitere. Also da ist es klar unterschiedlich. Der Inhalt ist aber wieder tatsächlich sehr ähnlich. Es ist erstaunlich, wie zur selben Zeit scheinbar irgendwie ganz viele Spiele ähnlich entwickelt werden, die jetzt dann so der Reihe nach rauskommen. Wobei das Spiel noch in einem frühen Stadion ist. Es ist immer noch kein Publisher. Sie sagen auch, dass es einfach noch ein bisschen dauern wird. Aber es sieht gut aus. Um was geht's? Man spielt, Jan, du wirst es kaum glauben, man spielt einen Therapisten.
Ein Therapisten
spielt man.
Ja.
Einen Therapeuten.
Alter.
Das ist ein Ego. Mein Ego ist so groß. Ich rede halb Englisch. Das ist das Problem, wenn man die Sachen auf Englisch aufschreibt und dann auf Deutsch übersetzt.
Ja.
Einen Therapeuten. Man könnte auch sagen, einen Hypnotiseur. Genau, man ist gefangen in den Traumata seiner eigenen Patienten. Es gibt verschiedene Kapitel, jedes Kapitel ist ein Traumata. Und im Prinzip geht es ein bisschen darum, dadurch, dass man sich mit diesen Problemen oder Traumatas beschäftigt, auch versteht, was die Lösung sein könnte. Also wenn man irgendwie, wenn man in der Gedankenwelt von jemandem ist, der irgendeine bestimmte Sucht hat, Spielsucht beispielsweise, dann drehen sich halt sehr viele Rätsel und sehr viele Aktivitäten um um das Spielen beispielsweise. Oder wenn es um, also zum Beispiel, man muss dann irgendwie ein russisches Roulette-Spiel irgendwie machen. Und wo man quasi, wo quasi illustriert wird, wie nah so eine Spielsucht dann irgendwie auch am eigenen Ableben sein kann. Solche Sachen gibt es da. Sie sagen, es ist auf alle Fälle mehr psychologisch als Horror. Es ist jetzt, wirkt schon düster, aber primär ist es ein psychologisches Spiel. Es gibt wohl Quicktime-Sequenzen, also man hat sich schon inspirieren lassen, ein bisschen von Quantic Dream. Sie wollen nicht sowas wie im klassischen Adventure, wenn man Dialoge macht und dann kann man 10 Minuten überlegen, wie man antwortet. Das ist ja unrealistisch. Das heißt, wenn man dann einen Dialog hat und eben nicht antwortet in einer gewissen Zeit, dann ist das für den Patienten natürlich, dann sagt er, was soll das denn? Ich habe jetzt hier ein Problem oder helfen Sie mir doch mal oder ich habe eine Frage gestellt. Das wollen sie also machen, es soll relativ dynamisch sein. Und es gibt auch wohl Waffen, aber sie haben gemeint, maximal 1% des Spiels überhaupt kann man die benutzen. Im Großen und Ganzen ist das wirklich schon eher ein Adventure. Sie haben es ein bisschen verglichen mit Detroit Become Human so und ein bisschen Alan Wake vielleicht. Es gibt verschiedene Puzzles zu lösen. Man läuft manchmal mit der Taschenlampe irgendwie rum, weil die Gedanken auch sehr düster sein können. Das sind so ein bisschen die Sachen, die mir so aufgefallen sind. Es gibt wohl irgendwie so Amulette, die man benutzt in Form von diesen Affen, so nicht sehen, nichts hören, nichts fühlen. Die kann man irgendwie einsetzen. Ich habe nicht genau verstanden, wie. Das ist auch irgend so eine Gameplay-Mechanik. Das ist jetzt mal grob erklärt, was wir so gesehen haben. Wir haben das Spiel jetzt selber nicht angespielt, sondern haben halt primär zugeguckt und uns das erklären lassen und den Trailer angeschaut. Ja, das ist irgendwie der Titel. Man kann ja,
die scheinen schon große Pläne zu haben, weil die haben ja schon mehr Ideen, als sie in das Spiel reinkriegen können und planen quasi schon das Sequel, während sie noch an dem ersten Spiel arbeiten.
Genau, also die denken auf alle Fälle groß und wollen da im Prinzip ins AAA-Business oder zumindest auf alle Fälle ins A-Business einsteigen. All die verschiedenen Patienten, die man da so untersucht, also ich habe mir, glaube ich, noch aufgeschrieben, ich glaube, es waren so an die 8 Kapitel und damit ungefähr 8 Patienten, in dem, was sie jetzt gemacht haben. Das soll auch so eine übergreifende Geschichte haben, es soll alles zusammenhängen und es soll wirklich ein ganzes Universum dabei irgendwie entstehen. Aber erstmal geht es darum, Alter Ego zu entwickeln. Sie suchen aktuell nach Publishern, die sie dabei unterstützen, damit das Spiel sauber zu Ende produziert werden kann. Aber sie haben auch gesagt, sie würden das auch zu Ende machen, selbst wenn jetzt sich keiner dafür interessiert, weil die eben schon sehr genau wissen, was sie wollen. Sieht gut aus, wir haben es jetzt nicht konkret angespielt, aber wer Fan von fotorealistischen Sachen ist und
auf jeden Fall etwas mehr mag. Gritty und düster, genau. Und finster.
So ist es. So ist es. Ich muss in meine schlaue Liste schauen, Jan. Vielleicht hast du die schlaue Liste auch da.
Und es hat sich quasi, so düster war das, dass sie das quasi in deine Netzhaut
eingebrannt hat. Ja. Ja, ist richtig. Es ist komplett imprinted, ja. In my eye, sozusagen.
Ja.
Genauso wie der nächste Titel.
Imprinted.
Imprinted nämlich.
Ja, richtig. Ganz anderes Spiel. Das gehört zum Genre der Fake-OS-Spiele. Also man hat quasi das Spiel sieht aus wie so eine Windows-Oberfläche oder eine Linux-Oberfläche, die halt fiktiv ist, aber man ist quasi im Computer von jemandem drin. Und dieser jemand ist ein Audio-Ingenieur, der großer Experte ist mit Audio-Restauration und so. Und der kriegt von verschiedenen Seiten Audio-Files zugeschickt, der hat auch so seine eigene Software, mit der er dann Audio-Files bearbeiten und separieren kann. Und die muss er dann eben reinigen und restaurieren und zurückschicken. Es gibt dann auch so eine Chat-App und es gibt einen Browser in diesem Ding.
Es wirkt wie ein vollwertiges Betriebssystem, auch wenn das eigentlich fake ist.
Ja, das ist schon, es ist nicht das einzige Spiel, was sowas macht, aber es wirkt schon sehr, sehr beeindruckend, wie tief die da in die Betriebssystem-UI reingegriffen haben.
Wir sind auf die Kommandozeile gegangen, um die Sachen, die auf dem Desktop sichtbar sind, mal über Kommandozeile aufzurufen. Und das ging auch.
Ja.
Ja. Ardesia OS heißt das Betriebssystem. Aber eben existiert gar nicht wirklich. Eigentlich alles nachgebaut. Ich fand das ganz beeindruckend für ein relativ kleines Team, wie detailliert die da rangegangen sind.
Die setzen da schon viel Wert auf Detail.
Ja, es hat so, wohl so ein bisschen so ein Found-Footage-Touch. Also ich schätze, da wird dann schon einiges noch Spannendes auf einen zukommen, was man dann so zu analysieren hat.
Genau, also man kann sagen, also das Gameplay ist jetzt nicht nur, man kriegt einen Audio-File, schiebt das durch diese Audio-Software und schickt es zurück, sondern da passieren dann auch merkwürdige Sachen. Man kriegt wohl irgendwelche mysteriösen Audio-Files, die von irgendeiner Kassette, die gefunden worden ist, zugespielt, und die muss man dann analysieren, und dann gibt es plötzlich, der ganze Bildschirm glitscht dann weg und merkwürdige Sachen passieren. Wir wissen nicht, in welche Richtung die Story geht, aber als Inspiration hat er, glaube ich, so David Lynch und sowas genannt. Also wird wahrscheinlich alles dann mit fortschreitender Zeit alles merkwürdiger.
Die Macher haben so ein bisschen, oder der Macher, der hauptkreative Kopf hinter dem Spiel, hatte so ein bisschen als Inspiration auch so genannt Her Story, vielleicht so als dieses klassische rechercheartige Spiel, wo man so ein bisschen eintaucht. Die Gedankenwelt von dem anderen, die jetzt was gesagt. Ja. Aber das kombiniert mit zum Beispiel, war das immer Goria 2, das hat mich sehr gefreut, weil das ist ja so auch so ein Core-Gameplay gewesen von Phantasmagoria, dass man quasi mit E-Mails in der Arbeit und mit dem Betriebssystem von da so ein bisschen hantiert hat. Und das hat wohl die Leute irgendwie so inspiriert zu sagen, dass da könnte man auch was richtig Großes rausmachen, und das basteln die sich da jetzt wirklich mit Unity und so einem Framework, das heißt FMod, mit dem man irgendwie halt sehr dynamisch Audio-Sachen machen kann. Also da ist sehr viel Audio mit drin. Es geht sehr stark immer um Ton. Es gibt eine musikalische Untermalung. Es ist jetzt nicht so, dass man da total trocken irgendwie vom Betriebssystembildschirm sitzt, sondern das hat schon auch alles eine dramaturgische Anmutung und zieht einen schon so ein bisschen rein, sodass man sich, wie sie es nennen, dass man sich halt schon wirklich so ein bisschen wie so ein Audio-Hacker fühlen kann, wenn man da arbeitet. Ja, aber cool. Es ist, Leute, die sowas mögen, ich fand das eigentlich irgendwie total spannend. Aber natürlich was ganz anderes auch mal wieder.
Ist was ganz anderes, ist klar ein narratives Spiel, aber eben kein klassisches Point-and-Click-Adventure oder irgendwie sowas. Sieht aber auf jeden Fall sehr spannend aus.
Deutlich klassischer ist der nächste Titel, den wir uns angeschaut haben. Ja. Grayton the Detective von einem slowakischen Entwickler. Ja, auch wieder mehr so ein Solo-Developer-Spiel, aber alles handgezeichnet. Klassisches 2D-Point-and-Click.
Ist mehr als ein Solo, ich glaube, da ist noch.
Also ein paar Leute dabei, okay, dann. Aber zumindest ein Independent-Team, das klassisch handgezeichnet ein Cartoon-Adventure gemacht hat. Jetzt nicht Pixel-Art, sondern schon wirklich eher cartoonartig mit im klassischen Point-and-Click-Stil tatsächlich. Inventar am oberen Ende, und man muss mal wieder einen Fall lösen. In dem Fall übernimmt man die Rolle von einer sehr reichen Person, die plötzlich bettelarm wird.
Genau, der Butler kommt ins Gefängnis, glaube ich, aus einem Grund. Und diese reiche Person, die man dann spielt, die wird ganz arm und ist jetzt obdachlos. Hat alles verloren. Von daher eigentlich auch eher ein schweres Thema.
Ja, und das weiß natürlich auch ganz viel nicht, ne? Also es gibt wohl irgendwie ein Rätsel, wo man irgendwie Kaffee, glaube ich, machen muss. Und dann fällt der Person auf, ja, ich habe das ja nie selber gemacht. Das hat ja immer mein Butler gemacht.
Ja.
Und dann muss man sich eben damit beschäftigen. Wir haben jetzt auch nicht anspielen können. Wir haben es nur uns mal zeigen lassen. Im Business-Bereich gab es einen Trailer eben dazu. Man kann das wohl alles finden. Es ist wohl alles im Netz auch sichtbar, wer das angucken will. Es ist wohl angeblich auch schon voll synchronisiert. Und es gibt wohl auch so ein Belohnungssystem, bei dem so ein bisschen wo so ein bisschen abgewogen wird, welche Entscheidungen und welche Sachen man gefunden hat im Zusammenhang auch mit der eigenen Moral. Also hat man das irgendwie korrekt gemacht oder hat man da vielleicht irgendwie ein bisschen getrickst oder war irgendwo ein bisschen korrupt oder so, aber dafür hat man vielleicht ein bisschen mehr erreicht. Das scheint so irgendwie so ein System zu geben, das irgendwie noch das Spiel so ein bisschen mit beeinflusst oder den Spielverlauf. Wir können natürlich nicht genau sagen, wie viel, aber das wurde uns noch so ein bisschen gezeigt.
Ja, man kann wohl regelmäßig die Wahl treffen zwischen mehreren Optionen, wie man was löst, und dem Je nachdem, welche Option man jetzt wählt, wird man entweder geht die Moral hoch und Moral runter oder die Beziehung zu einem anderen Charakter wird besser oder schlechter.
Auch wieder eine Sache, die wir häufig jetzt gesehen haben hier auf dieser Gamescom hier in diesem Jahr. Es gibt auch so wieder sowas mit Wörtern, die gehighlightet sind. Also wenn man irgendwie in der Information was Relevantes findet, dann sieht man irgendwie bestimmte Wörter in bestimmten Farben, die man dann, wenn ich es richtig verstanden habe, auch wieder in irgendeiner Form weiter benutzen kann. Also die dann Locations zum Beispiel freischalten oder vielleicht in bestimmten anderen Gameplays wieder eine Relevanz haben. Also auch das ist so ein wiederkehrendes Element, das wir jetzt schon ein paar Mal hatten. Dass also jetzt ist, wie immer nicht nur um Items geht, sondern auch um die Informationen, die man sammelt. Das Ganze ist seit 2018 in der Mache, also schon relativ lange. Aber ja, es ist wohl mittlerweile recht weit fortgeschritten. Und man hofft, dass man irgendwann auf Steam, PlayStation 5 und Xbox veröffentlichen kann. Ja, klassisches Point-and-Click, wie es nicht klassischer sein könnte. Wie wir schon mal gesagt haben, Tod scheint der Genre nicht zu sein.
Ja, yep. Grayton the Detective.
Grayton the Detective.
Das waren alle Spiele, die wir heute gesehen haben. Was wir noch kurz erwähnen können vielleicht ist, wir haben im Laufe des Tages so ein paar News gesichtet, die...
Ich lass dich mal reden und mach einen Kaffee.
Ja, du machst, weißt du, wie das geht? Hast, ja, du, das je, das, ja. Hast du das jemals gemacht, ja, in deinem Leben?
Ja, das kriege ich.
Oder hat das immer dein Butler gemacht?
Ja, ich probiere das jetzt mal selbst. Mach mal
weiter. In der Spiel... In der Spiel,
du auch einen Kaffee?
In der, ich möchte keinen Kaffee, danke schön. In der Spieleindustrie hat man es ja. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das einfach lebenslang dein Butler so gemacht hat.
Ich bin so reich mit den Spielen geworden hier, das ist, kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ja, ich habe da überhaupt keinen Bezug zu.
Wenn jemand, der bei Google arbeitet, kann das nicht nachvollziehen.
Ja, genau.
Ja. Anyway. Aber erzähl doch mal, was jetzt los war hier.
Genau, was wir noch kurz erwähnen können, weil wir das so gesehen haben im Laufe des Tages. Sanitarium ist zurück. Wer hätte es gedacht? Es gibt eine neue Extended Edition von Sanitarium, die angekündigt worden ist.
Lass mich ablenken.
Nee, überhaupt nicht. Die Kaffeemaschine lenkt mich nicht ab. Ich warte mal, bis das Brummen vorbei ist.
Nein, da hört man, das ist alles wunderbar. Da hört man gar nichts.
Ah, okay, hier. Man hört da gar nichts von.
Ja, glaube ich.
Ja, Sanitarium Extended Edition kommt raus für PC und erstmals für Konsolen, dass man demnächst Sanitarium auf PlayStation 5 spielen kann. Habe ich nicht mitgerechnet, nach knapp 30 Jahren oder so. Aber das kommt raus, gibt wohl auch etwas Widescreen Support und andere Convenience-Sachen, die da verbessert worden sind. Von dem, was ich gesehen habe, sieht's die Grafik selbst relativ ähnlich aus. Also ist nicht alles neu gemacht. Aber so modernisiert, dass man es eben auf modernen Maschinen wieder spielen kann. Dann habe ich gesehen The Seance of Blake Manor, jüngeres Spiel, das kam letztes Jahr raus. Und wir haben auch von der Gamescom davon berichtet. Sehr cooles Detektivspiel, wo man durch so ein Manor läuft, da ist so eine Seance und man muss eben rauskriegen, was mit den ganzen Leuten los ist und alles, was man macht, kostet eben so eine Zeiteinheit und deswegen kann man nicht alles machen und um eben rauszukriegen, was jetzt los ist in dem Haus, muss man es eben dann wahrscheinlich ein paar Mal ausprobieren. Das kommt für Konsolen, freut mich sehr. Das war nämlich, glaube ich, sehr erfolgreich und sehr gut angekommen. Und Konsolenspieler können das dann auch mal sich anschauen. Und dann habe ich eben noch gesehen, angekündigt, The Immortal John Triptych. Das sind diese Monty Python-artigen Renaissance-Verschnitt 2D Point-and-Click-Adventures von Joe Robertson oder so, heißt er, glaube ich. Da gibt es drei Stück von. Zum einen gibt es jetzt alle zusammen mit noch Bonusmaterial. Und sie sind auch für Konsolen erhältlich jetzt, zum ersten Mal auf Konsole erhältlich. Die sind, glaube ich, auch, haben sehr gute Bewertungen durch die Bank gekriegt. Auch spannende Spiele. Wie hieß sie denn noch? Ich vergesse immer die Namen von denen.
Müsste deine Oma mal fragen, die ist zuverlässiger.
Ja, anyway, die.
Man kann es finden, wenn man
es. Die neue Version heißt The Immortal John Triptych. Wollte ich nochmal kurz erwähnen, weil wir die News heute gesehen haben. Hat nichts mit der Gamescom zu tun.
Sehr gut, aber mit der Gamescom zu tun hat der Freitag. Wir sind immer noch unterwegs, nächsten Tag, also morgen.
Am nächsten Tag, in diesem Fall der Freitag.
Also in diesem Fall der Freitag sind wir unterwegs. Ich habe auf meiner Liste immer noch einen Haufen Titel, die ich schon gesehen habe, noch nicht angeschaut oder nicht gespielt habe. Also mal gucken. Doch erstaunlich. Wir kommen mit noch mehr Titeln zurück. Mal gucken, wie viel wir morgen noch anschauen können.
Wir gehen auf jeden Fall nochmal durch Halle 10. Basti spricht mit seinem Therapeuten. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Werden mal sehen. Sag ich euch dann auf der Adventure Life Party, die auch am Freitag stattfindet. Auch am nächsten Tag abends findet die Party statt.
Ja, wenn ihr jetzt noch keine
Tickets habt,
Pläne gemacht
dann könnt ihr auch noch eine kaufen.
Für die Adventure Life Party schaut einfach auf der Adventure Life Seite. Da stehen alle Infos. Freitag, Nachmittag, Abend ab 5 treffen wir uns.
Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Und Loma, gute Anreise. Ich hoffe, der Podcast hat die lange Fahrt versüßt. Der hat sich schon gemeldet in den Kommentaren, dass sie den Podcast braucht für die Anreise aus Wien.
Ja, und Falco kommt da auch mal vorbei.
Ja, Falco, wo bist du?
Ja.
So wird das nix mit uns.
Anders aber halt auch nicht.
Ich trinke meinen Kaffee jetzt, der ist sehr lecker.
Wir trinken jetzt Bastis Kaffee gemeinsam.
Und kein Bolero leider, tut mir leid.
Kein Bolero dieses Mal. Und ja.
Bis morgen.
Bis morgen.
Genau.
Ciao. Ciao.